Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Philipp Habdank, ich bin Reporter bei der Börsenzeitung und ich melde mich zurück, raus aus der kleinen Pfingstpause, rein und zurück in die Frankfurter Hitzehölle. Ganz schön warm hier bei uns im Studio. Mein heutiger Gast, der ist Wiederholungstäter, er war schon mal bei uns im Podcast. Das war jetzt, glaube ich, vor rund 1,5 Jahren, auch schon wieder eine ganze Ecke her. Damals haben wir diskutiert, ob denn die Private Markets transparent genug sind, um sich neben den institutionellen vermeintlichen Profis auch für nicht so ganz professionelle Privatanleger zu öffnen. War ja alles vor dem Hintergrund, dass damals immer mehr Asset Manager semi-illiquide Privatmarktfonds aufgelegt haben, Stichwort LTIF. Und unterm Strich sind wir, glaube ich, ich habe nochmal reingehört, relativ schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass die Private Markets in puncto Transparenz noch deutlich mehr machen können und da sehr viel Luft nach oben ist. Gerne nochmal reinhören an der Stelle, kann ich sehr empfehlen. 1,5 Jahre später ist das Thema aber aktueller denn je, wenn auch ein bisschen anders, als wir es uns damals gedacht haben. Vor allem in den USA beschränken Private Credit Anbieter die Rücknahmeanträge von Anlegern, was ziemlich hohe Wellen geschlagen hat. Wie geht denn das und wie gefährlich ist denn Private Credit? Die Welt diskutiert plötzlich über Systemrisiken und so weiter und so fort. Der Finanzstabilitätsrat hat sich damit beschäftigt. Das Thema kocht gerade richtig hoch. Und ja, hat mich zu der Frage geführt, ist denn in 1,5 Jahren seit unserer letzten Folge in puncto Transparenz irgendwas spürbar besser geworden? Und da dachte ich mir, da lade ich doch meinen Gast von damals nochmal ein und diskutiere mit ihm diese Frage. Und das werde ich heute mit Philipp Hemmersbach. Er ist der Gründer von CapNative, ein, ich glaube, man kann sagen Fintech.
Genau, korrekt, ja.
Ja, ein Fintech, das für Investoren Private Market Fonds ja auf Herz und Nieren prüft und sich die genau anguckt und so munkelt man zumindest gerade auch eine Finanzierungsrunde irgendwie durchgeführt hat. Da kann er gleich hoffentlich auch ein bisschen mehr Transparenz reinbringen. Ich bin sehr gespannt. Sag jetzt aber erstmal willkommen bei Beyond Billions, Philipp Hemmersbach.
Ja, vielen Dank, Philipp. Freut mich, wieder bei meinem Namensvetter zu Besuch sein zu dürfen. 1,5 Jahre, schnell ist die Zeit vergangen und du hast vollkommen recht. Es ist eine ganze Menge passiert im Bereich der Private Markets und bin schon gespannt, was die nächsten 30, 40 Minuten der Unterhaltung da so bringen werden gemeinsam.
Ist eine ganze Menge passiert, aber ist denn bei unserem Thema in Sachen Transparenz wirklich was passiert?
Ja, ich sag mal so, es ist wie immer im Leben nicht schwarz und weiß und man muss sozusagen sich tief mit dem Thema auseinandersetzen, um da eine vollständige Antwort drauf liefern zu können. Ich glaube, wenn wir es mal so ein bisschen unterteilen zwischen, sag ich mal, aufsichtsrechtlichen Themen und der Investorenseite, dann kann man auf der einen Seite sagen, die Regulierungsseite hat sicherlich einiges getan. So gerade in Richtung der IFMD2-Richtlinie sind natürlich die Reporting-Anforderungen deutlich gestiegen.
Was genau ist da passiert?
Konkret geht es da natürlich viel um das Thema Credit, also Kreditlinien und eben die ganze Regulatorik darum, wie sozusagen Fonds, du hast es auch schon angesprochen, Gating etc., wie das aufgestellt werden muss. Dann Informationspflichten seitens der Produktanbieter in Bezug auf den Regulator. Also all diese Themen sind da letztendlich adressiert worden und führen dazu, dass letztendlich, sage ich mal, die Regulative mehr Informationen erhält und dementsprechend, sage ich mal, ein bisschen mehr Durchsicht letztendlich auf die verschiedenen Themen und General Partner, also Produktanbieter letztendlich hat. Wenn wir jetzt mal die Investorenseite anschauen, dann würde ich sagen, war die LTIF 2.0 Novelle natürlich ein Versuch oder ein guter Start, um Private Markets so also das erste Mal so wirklich bankable für auch Privatanleger letztendlich zur Verfügung zu stellen. Aber wenn wir das Thema Transparenz da jetzt aber letztendlich mal konkret aufgreifen, dann muss man sagen, eben ja und nein. Also für den Regulator hat sich sicherlich viel in Bezug auf Transparenz geändert und die Durchsicht. Für den Investor würde ich leider 1,5 Jahre später, ich hätte es mir persönlich anders gewünscht, sagen, dass sich da noch nicht ganz so viel verändert hat. Und das ist sicherlich auch nicht unbedingt per heute als positiv einzuwerten für den Anleger.
Kannst du das ein bisschen konkreter machen? Also wo genau ist nach wie vor das Problem, das Transparenzproblem aus Investorensicht?
Die größte Frage ist natürlich immer im Bereich der Private Markets für den Anleger, Wie werden eigentlich Preise gestellt in Bezug auf den Unternehmenswert von Assets, die in Privatmarktfonds letztendlich für Investoren dann investierbar sind? Und da haben wir einfach definitiv weiterhin gewisse Informationsasymmetrien. Mal ein konkretes Beispiel zu geben, was wir halt eben häufig in der Prüfung sehen, ist natürlich so ein bisschen die Frage, welche Unternehmensbewertung wird denn herangezogen beim Reporting, was den Investoren zur Verfügung gestellt wird. Einige Fonds berichten da natürlich dann mit dem letzten Unternehmenswert einer Finanzierungsrunde. Das kann dann aber auch manchmal 2, 3, 4 Jahre her sein. Und da stellt man sich dann natürlich als Prüfer natürlich auch immer die Frage, naja, ist das denn heute immer noch der valide Buchwert, den ich denn sozusagen auch realisieren kann, wenn ich denn jetzt für Investoren Rückflüsse generieren muss? Weil darauf ist das ganze Konzept ja eigentlich ausgelegt, dass der Investor Geld gibt und auch irgendwann letztendlich mit Rückflüssen rechnen kann. Und da muss man einfach sagen, wenn man da mal konkret reinschaut, dann ist es so, dass eben das eins der größten sicherlich Kritikpunkte auch ist, dass man nicht ganz sicher ist, ist dieser aktuelle Buchwert denn wirklich noch real auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch, und das ist etwas, was wir definitiv als kritisch sehen, sehr, sehr viele Fondsvehikel, die mit Sekundärmarkttransaktionen letztendlich geseedet werden, also Anfangsportfolien letztendlich aus Sekundärmarkttransaktionen bestehen. Und man dann durchaus sieht, dass in den ersten 2, 3 Jahren von diesen Vehikeln sich die Performance recht schön nach oben entwickelt. Wenn man dann aber mal nach der Performance Attribution fragt, erhält man dann hier und da durchaus spannende Antworten in Bezug darauf, dass natürlich erstmal der sogenannte Discount, der im Rahmen von Sekundärmarkttransaktionen natürlich realisiert wird, dann eben genutzt wird, um eine gewisse Performance in den ersten Jahren eines solchen Vehicles ausweisen zu können. Und da, glaube ich, liegen definitiv noch Transparenzthemen, die dem Anleger, wenn er jetzt vielleicht das nicht selber in der Tiefe hinterfragt oder eben mit jemandem zusammenarbeitet, der das für ihn tut, durchaus Gefahren birgen.
Das sind wir beim Thema Rendite. Das war ja auch vor 1,5 Jahren so unsere größte Sorge, wenn ich dann nochmal reingehört habe in einem Podcast, dass so dieses ganze Thema Image-Risiko für die Branche wegen falscher Renditeversprechen, dass da irgendwie Anleger in ein paar Jahren enttäuscht sind. Müssen wir das jetzt rückblickend vielleicht ein bisschen korrigieren, wenn wir uns angucken, wie sich die Lage gerade entwickelt hat, vor allem in den USA bei den Private Credit Fonds, wo Anleger eben Anteile oder Kapital zurückhaben wollten und dann von dem Anbieter, weil halt beschränkt wurden, nennt man ja Redemption. Ist das falsche Liquiditätsversprechen jetzt nach 1,5 Jahren irgendwie das größere Transparenzproblem als das falsche Renditeversprechen?
Also zunächst mal muss ich sagen, wir hatten intern das Thema dieser falschen Renditeversprechen, die dann zu Gating letztendlich gegebenenfalls führen, weil die Investoren unzufrieden sind mit der Rendite, als großes Zukunftsproblem bereits identifiziert. Dass das in Bezug auf das Gating-Thema aus Amerika so schnell medial auch in Deutschland zum Problem wird, haben wir vor 1,5 Jahren so noch nicht kommen sehen. Das auf jeden Fall mal vorweg geschoben. Wenn wir jetzt auf unsere Diskussion zurückschauen, dann haben wir über das Thema Renditeversprechen gesprochen. Und da muss ich sagen, diese Thematik besteht weiterhin gleichermaßen wie damals. Und das Spannende eigentlich an der ganzen Thematik ist, dass beide Themen sozusagen ja am Ende auf das gleiche strukturelle Designproblem zurückzuführen sind. Nämlich die Frage, kann ein illiquides Asset semi-liquide sein? Du hast es in der Einleitung schon als semi-illiquide beschrieben.
Weil ich es einfach fairer finde.
Genau. So, und das ist auch das, was wir bei einigen Banken oder auch Vermögensverwaltern, die sich eben mit dem Thema auseinandersetzen, auch sehr positiv sehen. Die framen das für sich auch beim Kunden von Anfang an um. Und ich glaube, da liegt sozusagen genau auch eben das Thema begraben. Also wenn wir das Thema Renditeversprechen nochmal beleuchten, dann muss man da einfach ganz konkret sagen, die, sage ich mal, weniger Rendite, die man eben dort erwarten kann, hängt konkret genau mit dieser Liquiditätsthematik zusammen, Weil wenn ich 100 Euro reingebe und davon im Schnitt 20 bis 30 Euro letztendlich nicht in der jeweiligen Asset-Klasse angelegt habe, dann habe ich unfraglich eben einen Verlust in der Rendite, weil ich nicht die Rendite der jeweiligen Asset-Klasse bekomme. So, das sei dahingestellt und das wird auch weiterhin ein Thema bleiben. Es gibt durchaus, vielleicht auch da den Insight, 2, 3 Anbieter, die wir gesehen haben, die über einen gewissen Passus in der LTIF-Novelle die Liquidität deutlich gesenkt haben, gerade auch beim LTIF. Die kommen dann so bei 10-11% Liquidität aus. Das ist durchaus dann sehr spannend im Design und dementsprechend kann man das ganze Thema auch nicht vollständig abschreiben, sondern muss es halt gut prüfen. Wenn wir jetzt zum Thema Credit und der Amerika-Thematik kommen, dann muss ich persönlich einfach sagen, es ist dort eigentlich das passiert, was passiert, wenn man Investoren halt letztendlich nicht vollständig aufklärt gegebenenfalls oder halt eben zwar aufgeklärt hat, aber die Investoren halt immer noch die falsche Erwartungshaltung an die Asset-Klasse haben. Am Ende gibt es diese Redemption Gates und diese Gating-Mechanismen genau aus dem Grund, um eben den Fonds davor zu schützen, dass eben zu schnell zu viele Assets verkauft werden müssen und im Zweifel dann die übrig gebliebenen Assets halt die Assets sind, die qualitativ nicht so gut sind und eben die guten Assets dann schnell verkauft werden, damit eben die Gates letztendlich bedient werden können. So, und um das dann zusammenzubringen, muss man einfach sagen, diese Mechanismen gibt es, um genau das sozusagen zu schützen, was beschrieben worden ist. Und dass das jetzt zu einem großen Aufschrei führt, muss ich persönlich jetzt aus der Prüfsicht sagen, ist zu erwarten gewesen zwar, weil eben natürlich die Psychologie des Menschen so funktioniert, wie sie funktioniert. Aber man hätte sich oder muss sich eigentlich dieser Semi-Illiquidität einfach bewusst sein und dann eben klar, sag ich mal, auch für sich in Kauf nehmen, dass man eben da gegebenenfalls nicht so schnell rauskommt, wenn die prozentuale Hürde erreicht ist.
Du hast ja vorhin gesagt, dass die aus Investorensicht sich wesentliche Transparenzaspekte noch nicht wirklich verbessert haben. Hast dann als Beispiel genannt, wo kommt denn die Rendite wirklich her und dass man irgendwie über einen Sekundärmarkt einen Abschlag als große eigene Wertsteigerung verkauft, so habe ich das zumindest mitgenommen.
Ja, genau.
So, das ist ja auch tatsächlich eine Form von Transparenz oder auch das Thema aktueller Unternehmenswert von den Portfoliounternehmen. Das ließe sich doch eigentlich relativ einfach beheben, indem in der Verantwortung des Managers einfach aktuellere Werte reported werden oder nicht? Oder bin ich dazu blauäugig?
Also was du siehst, ist, dass es industrieweit immer mehr Verbände gibt und eben, sag ich mal, Aktivitäten, gerade im Bereich der Prüfung von Fonds, Standardisierung herbeizuführen. Also gutes Beispiel ist da einfach der ILPA-Standard, den wir natürlich auch bei uns in unserer Automatisierungslösung für die Prüfung letztendlich einbringen.
Ganz kurz, was macht der ILPA-Standard oder was sagt der?
Genau, also grundsätzlich ist es da so, dass das ist eben ein Verband, der eben letztendlich im Bereich Prüfung und natürlich auch Wissensvermittlung unterwegs ist. Und da gibt es halt eben klare Bestrebungen im Bereich der Due Diligence Questionnaires, beispielsweise also der Fragebögen, die im Rahmen einer Produktprüfung verwendet werden, um Qualität letztendlich festzustellen, da eben den Standard qualitativ nach vorne zu bringen. Und da muss man ganz klar sagen, das ist definitiv auch schon erreicht worden. Also wir haben letztendlich den EPA-Standard bei uns jetzt auch in die Systematik integriert. Also es gibt ja in Deutschland beispielsweise auch den Bundesverband Alternative Investments, der auch eben gerade für den deutschen Alternative Investment Markt Due Diligence Questionnaires und eben auch das Thema Wissenstransfer etc. nach vorne bringt. Die machen auch eine super Arbeit und auch der Fragebogen ist gerade für deutsche Investitionen super. Wenn wir jetzt das ILPA-Thema nehmen, also Due Diligence Questionnaires, die dort eben letztendlich verwendet werden, ist das sozusagen so der internationale Goldstandard, wenn man so möchte. Damit arbeiten wir jetzt letztendlich auch in der Prüfung und da muss man ganz klar sagen, ist es so, dass eben standardisierte, sag ich mal, Anforderungen an die Produktanbieter international gestellt werden, diese Fragen dann eben halt auch beantwortet werden und man so wirklich dann auch in eine Richtung kommt, letztendlich eine gute Grundlage bei der Investitionserscheidung letztendlich zu haben. Wenn wir jetzt auf das Thema Reporting schauen, dann muss man einfach sagen, ist das sozusagen heute noch nicht so der Fall und es gibt da auch heute noch keine, sag ich mal, in dem Sinne regulatorischen Anforderungen, die, sage ich mal, in dem Maße ausreichen aus unserer Sicht, um letztendlich einen Fonds mit dem anderen Fonds wirklich konkret reportingseitig letztendlich vergleichbar zu machen. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass im Grundsatz eigentlich jeder Report von einem GP anders aussieht, teilweise andere Zahlen den Investoren letztendlich vorgesetzt werden im Reporting. Und so, wenn man sich sozusagen nicht die Arbeit macht, die Datengrundlage auf ein gemeinsames Format zu bringen, die Vergleichbarkeit zwischen Fonds selbst in derselben Assetklasse im Bereich der Private Markets sehr, sehr schwer sind.
Also das heißt, ich vergleiche den Private Equity Fonds A mit dem Private Equity Fonds B. Beides Buyout, gleiches Segment, nur halt unterschiedliche Anbieter. Und ich kann die reportete Rendite nicht vergleichen, weil sie unterschiedlich zusammengesetzt sind oder unterschiedlich definiert sind, je nach Anbieter.
Genau, also was du natürlich hast, ist diese bekannte Zahl des Internal Rate of Returns. Also das ist ja, wenn du so möchtest, der in der Branche meistgenutzte Ausweis, um Vergleichbarkeit zwischen Fonds endlich herzustellen. Ich meine, wir haben dazu auch schon in der letzten Folge miteinander gesprochen gehabt. Und da muss man einfach sagen, dass halt eben die Internal Rate of Return halt sehr, sehr stark abhängig davon ist, wie beispielsweise Kreditlinien letztendlich genutzt werden, um im Zyklus eines Fonds halt möglichst früh Unternehmen zu erwerben und dementsprechend halt, wenn man jetzt mal so eine Fondslaufzeit von 10-12 Jahren nimmt, halt auch eben möglichst schnell Rückflüsse für die Investoren zu generieren. Und da liegt letztendlich dann die Krux begraben. Also eine hohe Internal Rate of Return, also ein früher Rückfluss beispielsweise im Fondszyklus, bedeutet halt noch lange nicht, dass das tatsächlich dann eben auf die Gesamtkapitalzusage tatsächlich eine gute Rendite letztendlich ist. So, und da liegt, glaube ich, so der größte Punkt, auch wenn wir das dann mal im Übertrag sehen, den Vergleich nämlich herstellen zu können zwischen einer Privatmarktanlage im Vergleich zu einer Anlage im Bereich der liquiden Assets. Weil ich meine, im Bereich der liquiden Assets habe ich einen Time-Weighted Return. Ich habe immer einen Cash-on-Cash-Return, den ich ausgewiesen bekomme. Habe Einstiegskurse, habe Ausstiegskurse etc. Und das liegt halt so in der Natur der Dinge der Private Markets nicht vor. Und deswegen ist da die Antwort klar. Also mit dem Internal Rate of Return wird zwar in der Industrie ein gewisser Vergleichsstandard, wenn ich das mal so sagen darf, vorgegaukelt. Am Ende des Tages ist es aber letztendlich keine tatsächliche Aussage darüber, wie viel Return ich jetzt auf mein eingesetztes Kapital wirklich bekomme. So, und da muss man sagen, gibt es halt unterschiedliche Wege, wie man diesem ganzen Thema Herr wird. Auch da kann man den Bundesverband Alternative Investments definitiv hervorheben, der auch da, sag ich mal, letztendlich verschiedene Themen mit anschiebt. Und ein Thema, was wir auch eben übernommen haben und auch konkret für alle Anlagen, die wir prüfen, berechnen, ist das sogenannte Public Market Äquivalent. Da ist es am Ende des Tages mit dem Ziel versehen, letztendlich die Renditen, die im Bereich der Private Markets ausgewiesen werden, auf die Rendite oder beziehungsweise diese Renditen umzurechnen und sie vergleichbar zu machen mit einer vergleichbaren liquiden Anlage. Also wenn wir jetzt das Beispiel nehmen, man investiert in einen Privatmarkt-Infrastrukturfonds, dann kann ich die Rendite da eben umrechnen von IRR etc. Hin zu Time-Rated Returns und dann letztendlich das dann vergleichbar machen mit einer jeweiligen Benchmark, also dem beispielsweise Investment in ein Infrastrukturaktienunternehmen. Also dann am besten Fall ein Indiz, was eben mehrere Unternehmen in dem Bereich letztendlich abbildet, um so tatsächlich eine Vergleichbarkeit herzustellen, ob die sogenannte Illiquiditätsprämie, für die man ja Management-Fee und Performance-Fee sozusagen bezahlt, denn tatsächlich auch erreicht worden ist.
Ja, das klingt sehr komplex und das haben wir gerade heute ganz frisch. Also wir zeichnen am 27. Mai auf, also das ist dann das Heute. Kam gerade die Meldung rein, dass KKR zusammen mit der Capital Group eine gemischte Strategie startet im Bereich Public-Private Credit, wo ein bestimmter Prozentsatz, ich glaube sogar innerhalb von einem Fonds, halt in liquide, klassisch Anleihen und ein Prozentsatz in Private Credit, also Public Credit, Private Credit und das irgendwie zusammen. Stelle ich mir jetzt äußerst komplex vor, das im Reporting Rendite seitig sauber abzubilden, nach dem, was du gerade alles erzählt hast. Aber in diese Richtung geht's ja irgendwie, dass die Public und Private Markets auch immer stärker verschmelzen.
Genau, also ich glaube, das kann man festhalten, schon mal als Fazit, dass die Entwicklung genau dahin geht. Und wenn man sich das auch mal historisch anschaut, also einer meiner Mitgründer hat ja die Quirinbank mitgegründet, der Christian Maria Kreuser, und die haben auch schon 2005 angefangen, eben teilweise illiquide Assets in die sonst liquide Vermögensverwaltung letztendlich zu integrieren. Und am Ende muss man da auch sagen, ist das wahrscheinlich auch das, was es braucht, weil eben viele Investoren da draußen letztendlich sich besser damit fühlen, wenn das letztendlich als Gesamtpaket ankommt und man sich nicht sozusagen im Detail mit, sage ich mal, der einzelnen oder der anderen Private Market Anlage als Zusatz auseinandersetzen muss. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage des Reportings, und da muss ich sagen, reichen einfach die heutigen Anforderungen meines Erachtens nach bislang noch nicht, weil eben die Grauzone, also wie das Ganze sozusagen ausgewiesen wird, halt leider einfach noch nicht präzise genug ist, um den Anleger davor zu schützen, letztendlich da Private Market Assets drin zu haben, die vielleicht nicht zu 100% richtig reported werden. So, und ich glaube, das ist jetzt mal losgelöst von CapNative sicherlich ein definitiver Markt, wo eben letztendlich viel Potenzial ist, nämlich genau dort halt den Anleger zu unterstützen, egal ob es jetzt ein institutioneller Anleger ist oder eben halt der Privatanleger, der irgendwie selber über einen Broker zeichnet, nämlich ihm letztendlich aufzuzeigen, was ist denn die tatsächliche Rendite? Also was kriege ich denn tatsächlich auf mein eingesetztes Kapital wieder? Und wenn das sozusagen gegeben ist und man dort letztendlich die Fonds auch identifizieren kann, die eine tatsächliche Prämie in der jeweiligen Asset-Klasse letztendlich erwirtschaften, dann, glaube ich, kann man guten Gewissens sagen, ist es absolut der richtige Weg, liquide und illiquide in einem Mandat letztendlich zusammenzubringen, weil nur so meines Erachtens nach sieht man das ja auch bei den großen Family Offices etc., kann man wirklich von einem ausgewogenen, diversifizierten Portfolio auch sprechen.
Also die Komplexität bei der ganzen Geschichte kommt ja eigentlich nur dadurch rein, dass wir versuchen, diese langläufige Private Markets Anlageklasse unterjährig irgendwie messbar zu machen. Also die harte und saubere Währung ist ja, wie viel Geld habe ich am Anfang investiert und wie viel Geld kriege ich am Ende der definierten Laufzeit von dem jeweiligen Vorprodukt kriege ich raus.
Ja.
So, wurde mein Geld verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, wurde Geld vernichtet. Das ist ja die harte Währung.
Ja, korrekt.
So, deswegen ist dann jetzt meine Frage, machen wir uns einfach viel zu viel Stress und vielleicht auch an der falschen Stelle Stress und schaffen Komplexität, weil wir versuchen, eine Anlageklasse, die per Definition ja schon mal illiquide ist, wie alles, was Private Markets sind, und langläufig, es irgendwie runterzubrechen auf ja unterjährige Rendite-Reporting-Strukturen und so weiter und so fort.
Grundsätzlich würde ich dir vollständig zustimmen. Diese ganze Thematik und auch der Versuch, genau das zu realisieren, kommt natürlich vom Anleger getrieben, weil der Anleger natürlich die Aktienseite kennt. Da habe ich irgendwie jeden Tag Liquidität, die zu täglichen Preisen führt.
Ja, klar.
Und das habe ich halt so im Bereich der Private Market Assets nicht. So, und meines Erachtens nach, da muss man einfach sagen, ist die Frage des Zielmarkts und die Frage, wie verkaufe ich denn ein illiquides Asset, am Ende des Tages wahrscheinlich die Frage, die man korrekt beantworten muss, damit man eben halt genau in diese Probleme wie den Problemen, die wir jetzt in Amerika sehen, letztendlich nicht hineinläuft.
Ja, auf jeden Fall ist das Thema schwer zu greifen. Ich finde, das sieht man auch an der Aufsicht und am Regulator. Also der Finanzstabilitätsrat hat sich das Thema Private Credit auch notgedrungen aufgrund dieser ganzen Debatte, die ja in dieses Jahr sich entsponnen hat, mal genauer angeguckt. Das Thema ist Systemrisiken. Wie gefährlich sind denn die Risiken im Bereich Private Credit für die gesamte Finanzstabilität? Und ich war da relativ schockt, muss ich sagen, wie wenig Aussage so ein Gremium über diese, zu dieser Fragestellung tatsächlich momentan sagen kann, weil es eben darum geht, wie sind die Private Markets, in dem Fall Private Credit, mit der Bankenwelt, mit der Versicherungswelt und der gesamten, dem gesamten Finanzsystem vernetzt und verzweigt und verflochten. Und da war die Botschaft vom FSB relativ klar, dass sowohl die Daten auf der Einzeltransaktionsebene, aber auch Daten auf der Fondsebene halt einfach fehlen. So, und das ist das, was mir Bauchschmerzen macht, dass wir da in 1,5 Jahren oder viel, viel länger, wenn wir gucken, wie lange es die Private Markets jetzt schon gibt, dass wir da immer noch so intransparent sind, um einfach wirklich eine fundierte Aussage treffen zu können, wie gefährlich oder auch stabilisierend, kann ja auch genau ein gegenteiliger Effekt sein, ich will ja gar nicht einen Teufel an die Wand malen, sind denn die Private Markets im globalen Feld, dass da einfach an so großer, wichtiger Steuerungsstelle wie das eine Aufsicht, dass da einfach die Daten und die Transparenz fehlt. Das ist, finde ich, einfach krass. Und dass teilweise die Daten bei der einen Aufsicht liegen und es dann nicht über die Ländergrenze schaffen. Und wie will man denn da eine ganzheitliche, sinnvolle Regulierung und Aufsicht anschieben? Finde ich super schwierig.
Ja, also vollkommen richtig. Ich glaube, das bewegt uns ja am Ende des Tages durch die Bank weg, das Thema der Transparenz. Und wenn du so möchtest, ist wahrscheinlich genau das halt letztendlich auch das, in Anführungsstrichen, Risiko, wenn du so möchtest, dass eben genau da nicht ganz klar ist, was sind die Standards von den einzelnen Fonds, wenn sie Kredite an Unternehmen ausgeben. Wenn wir jetzt im Small-to-Mid-Market mal schauen, dann ist es so, dass in den letzten Jahren da natürlich schon die Sicherheitsmechanismen deutlich zugenommen haben, was sehr, sehr positiv ist, weil eben auch Studien beweisen, dass Creditfonds eben halt deutlich vor Eigenkapitalgebern von gewissen Schieflagen in Unternehmen letztendlich profitieren. Oder beziehungsweise profitieren ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern halt eben einfach früher Bescheid wissen und dann über ihre einzelnen, sag ich mal, Kreditrichtlinien, die sie eben mit den Unternehmen vereinbart haben, dann auch eingreifen können. Global betrachtet, glaube ich, kann man halt sehr stark darüber streiten, ob man das jetzt wirklich als Systemrisiko bezeichnen kann. Also ich glaube einfach, die Angst vor der Intransparenz, dem Nichtwissen, ist so ein bisschen das, was so das ganze Thema letztendlich treibt. Wenn wir uns mal so die per heute die Summen anschauen und da mal vergleichen, was Private Credit im Vergleich zu, sag ich mal, globalen Anleihenmärkten etc. investiert worden ist bislang, würde ich sagen, liegt da halt letztendlich noch kein Systemrisiko vor. Was man aber natürlich festhalten muss, ist, dass der Markt natürlich ganz konkret wächst. Also Creditmarkt über Fonds ist natürlich ein absoluter Wachstumsmarkt im Vergleich zu dem, wie letztendlich die Banken auch in der Finanzierung aktuell, sag ich mal, mit den Unternehmen umgehen. Und da ist es sicherlich so, wenn mittelfristig weiter die Banken aus verschiedenen Gründen im Bereich der Kreditvergabe restriktiv bleiben, braucht es sicherlich mehr Transparenz und vor allen Dingen auch noch mehr Standardisierung in der Kreditvergabe der Unternehmen letztendlich.
Ich glaube aber, man kann es drehen und wenden, wie man will. Im Bereich Private Markets ist man als Anleger irgendwie deutlich mehr Beifahrer als jetzt verglichen mit einer Aktie. Einfach weil ich selbst weniger analysieren und auswerten und vergleichen kann, verglichen. Also ich kann jetzt, was weiß ich, vergleichen eine Mercedes-Benz mit einer Daimler, mit einer VW. Und wenn ich mich eingrabe, kriege ich da relativ viel vergleichbare Informationen. So im Bereich Private Markets wird es, glaube ich, auf absehbare Zeit echt noch so stark darauf ankommen, habe ich den richtigen Manager ausgewählt, der dann wiederum die richtigen Entscheidungen trifft und braucht da dann, glaube ich, ein Stück weit ja Vertrauen und eine Expertise, wie finde ich den richtigen Manager, der dann gute Sachen für mich macht. Und ja, das Problem wird, glaube ich, auf absehbare Zeit sich nicht lösen.
Ja, also zum einen stimme ich dir dazu, dass die Relevanz von eben einem Partner, der einem in der Selektion auch unterstützt, sicherlich sehr wichtig ist, wenn man jetzt da selber nicht letztendlich ein großes Team sitzen hat, was sich Tag ein, Tag aus mit dem Thema Manager Selection auseinandersetzt. Absolut. Auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, dass man das Problem der Informationsasymmetrie auch an den liquiden Märkten nicht unterschätzen sollte. Ich glaube, bis, sage ich mal, jetzt der Privatanleger von einem Problem in einem Unternehmen erfährt und da an der Börse reagieren kann, würde ich persönlich jetzt doch nochmal ein Fragezeichen hintermachen, ob das jetzt wirklich, also...
Fairer Punkt.
Ja, man kann viele Informationen erhalten, aber die Frage ist ja, wie zeitverzögert komme ich an diese Informationen, wenn ich jetzt nicht sozusagen eine große, relevante Position in so einem Unternehmen habe oder über einen Fonds sozusagen, der investiert bin, der wiederum so eine relevante Position hat, dass er gegebenenfalls frühzeitig reagieren kann. Also dieser Vergleich, ich glaube ehrlicherweise, der täuscht so ein bisschen die Tatsache, dass ich irgendwie jeden Tag einen Marktpreis habe, weil Liquidität in dem Markt letztendlich vorhanden ist, täuscht sozusagen so ein bisschen drüber hinweg, dass der wirkliche Privatanleger im Grunde genommen eigentlich ja selbst mehr reagiert als agiert, wenn ich jetzt im Bereich der liquiden Märkte unterwegs bin. Also es gibt da ja auch diesen klassischen Behavioral Finance Effekt, wo im Endeffekt der Anleger ja eigentlich perspektivisch immer einkauft, wenn es schon zu teuer ist, und verkauft, wenn es sozusagen dann auch für ihn keinen Gewinn mehr in dem Maße realisiert. Also deswegen, ich glaube, man muss da so ein bisschen aufräumen, und am Ende kann man sich eigentlich darauf reduzieren, dass man sagt, man braucht Experten sowohl für die eine Seite als auch für die andere Seite an seiner Seite. Oder wenn man halt selber Experte ist, weil man eben institutioneller Anleger ist, dann hat man halt sein Team. Aber auch da muss man sich Gedanken machen, wie man künftig letztendlich auch Automatisierung nutzt, um auch zu besseren Anlageentscheidungen zu kommen als vielleicht heute.
Ich habe es eingangs im Intro gesagt, dass man munkelt, dass bei euch sich auch gerade ein bisschen was getan hat, nämlich dass ihr eine Finanzierungsrunde durchgeführt habt. Kannst du das bestätigen?
Genau, also wir sind da schon ein ganz großes Stück weitergekommen in unserer Finanzierungsrunde, dürfen da tolle Investoren begrüßen, sind aber auch dabei, das nochmal ein bisschen zu extenden, weil wir eben gerade im Bereich künstliche Intelligenz und Automatisierung von Fondsprüfungen eben halt einen extrem wachsenden Markt, besonders auch in den Staaten letztendlich, beobachten.
Da habt ihr doch einen US-Strategen mit an Bord geholt, ne?
Genau, richtig. Also wir haben First Rate im letzten Jahr als Investor für uns gewinnen können, sind seit 30 Jahren am Markt, kommen aus dem Bereich Reporting. Ganz spannend, haben letztendlich mit Reporting auf der liquiden Seite gestartet, haben da auch mehrere Billionen Assets under Reporting, wenn du so möchtest. Also die ganzen großen Finanzinstitute sind eben zum Teil auch Kunde bei First Rate. Und vor einigen Jahren haben sie dann eben angefangen, sich auch mit dem Thema Reporting im Bereich Private Markets auseinanderzusetzen. Und wir sind dann letztendlich mit denen in der aktuellen Runde zusammengekommen, weil sie eben gesagt haben, sie sehen ganz klar in Amerika schon, sag ich mal, den logischen Fit neben halt eben Reporting-Automatisierung und Datenextrahierung im Bereich der Private Markets eben auch mit künstlicher Intelligenz die Due Diligence zu automatisieren. Und da ist es eben so, dass wir uns da freuen, die als Partner letztendlich gewonnen zu haben und da eben letztendlich das Thema eben gemeinsam anzugehen.
Du hast ja vorhin schon die Private Markets Manager kritisiert, dass sie keine aktuellen Bewertungen reporten. Was ist denn dann, was seid denn ihr denn aktuell wert?
Genau, also aktuell die letzte Finanzierungsrunde ist auf 120 Millionen Pre-Money durch den Lead-Investor eben bestätigt worden.
20 oder 120?
Nee, 20. 20. Genau. Also wir sorgen hier sozusagen mal für...
Aber das ist Pre-Money.
Ja, genau, so sieht's aus.
Das heißt auch schon wieder alt.
Naja, das kommt ja ganz drauf an, wie viel Kapital sozusagen noch in der aktuell laufenden Runde dann noch weiter zusammenkommt. Insgesamt sammelt er da 3 Millionen ein. Haben da knapp ein bisschen mehr als 50% aktuell unterschrieben und sind da in guten Gesprächen mit weiteren Investoren. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir da auch eben diesen US-Blickwinkel eben schon mit am Tisch haben und da eben natürlich ja auch viele spannende Insights über den amerikanischen Markt letztendlich auch erhalten.
Wie viele Anteile haben die dann jetzt bei euch?
Dazu kann ich jetzt an der Stelle...
Transparenz, Philipp, Transparenz.
Genau, wenn die Runde dann abgeschlossen ist, können wir uns da also ja nochmal treffen, ja.
Ihr habt aber noch die Mehrheit.
Ja, ja, absolut, genau. Die Mehrheit der Firma liegt ganz klar noch bei den Gründern und bei den ersten Investoren, die damals vor knapp 2,5 Jahren eingestiegen sind, genau.
Und mit dem Geld wollt ihr auch ein bisschen KI machen, macht ja gerade jeder KI. Kannst du mal ganz kurz, also noch abschließend sagen, wo und wie KI in dem ganzen Reporting, Analyse, Auswertungsprozess wirklich entscheidend, was bringt.
Ja, genau. Also ich finde, ja, das muss man natürlich einmal so also in Pre-Investment-Phase und Post-Investment-Phase letztendlich unterscheiden. Und in beiden Phasen hat die künstliche Intelligenz einen absoluten Mehrwert, den sie letztendlich generiert. Wenn wir jetzt mit der Pre-Investment-Phase der Due Diligence anfangen, ist es so, dass wir ja heute als sogenannter Outsourced CIO für Family Offices, Stiftungen, Vermögensverwalter, Fonds prüfen, die keine eigenen Analyseteams haben. Und da ist es letztendlich dann als Idee eben geboren gewesen zu sagen, wir wollen mehr Fonds am Markt im Detail prüfen und validieren können für unsere Kunden. Und dementsprechend brauchen wir da Automatisierung, um das Thema zu skalieren. Und da kann man einfach hervorheben, hilft die künstliche Intelligenz ganz klar, beispielsweise im Ausfüllen der ILPA Due Diligence Questionnaires, mal als Beispiel. Aber auch gerade im Bereich des Financial Modelings kann die künstliche Intelligenz, wenn man ihr den richtigen Rahmen setzt, auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig herauszuheben, dass man da jetzt nicht einfach die Sachen in ChatGPT reinwirft und dann glaubt, dass man darauf eine Anlageentscheidung treffen kann. Also die Validierungsfunktion durch den, der die Analyse versteht, bleibt weiterhin enorm wichtig. Man kann aber eben halt, sage ich mal, Inkonsistenzen zwischen verschiedenen Dokumenten natürlich durch die künstliche Intelligenz deutlich schneller herausfinden und natürlich viel der standardisierten Arbeit letztendlich automatisieren.
Aber jetzt frage ich nochmal ketzerisch zum Schluss. Wir haben ja die ganze Folge darüber diskutiert, dass die Datenqualität in den Private Markets noch nicht gut genug ist.
Ja.
So, alles, was ich jetzt bislang über KI gelernt habe, jede KI ist nur so gut wie das Datenset, mit dem die KI gefüttert wird. Solange, wenn ich da unvollständige, mistige Daten reinkippe, dann denkt sich die KI im Zweifel was aus, aber das hilft mir ja beim Problem nicht wirklich weiter. Also.
Ja, absolut. Also hast du vollkommen recht. Und da kommt es ganz klar drauf an, welchen Standard du als Input-Standard definierst. Und ich glaube, da ist es so, also mit der Automatisierungslösung, die wir entwickelt haben, für die eigene Nutzung, aber auch eben als Softwarelösung für institutionelle Investoren, ist es einfach wichtig, einen Standard zu setzen, den jeder GP oder Produkt, also Produktanbieter erfüllen muss. Und da zielt es ganz klar darauf ab, letztendlich insbesondere bei der Frage der Track Record-Analyse, eben die Cashflow-Daten von jedem einzelnen Fonds eben genau so zu erhalten, wie als wäre ich investiert gewesen, um dann eben zu sehen, zu welchem Zeitpunkt ist Kapital abgerufen worden und zu welchem Zeitpunkt ist Kapital zurückgezahlt worden als Ertrag. Und nur so ist es, sage ich mal, letztendlich auch möglich, eine Vergleichbarkeit zwischen Fonds letztendlich herzustellen und da eben dann auch die Effizienzgewinne der künstlichen Intelligenz eben zu heben. Also du hast vollkommen recht. Wenn die Datenbasis nicht da ist, dann bringt dir die beste KI oder das beste Large Language Model gar nichts. Und dementsprechend versuchen wir eben genau dort auch einen neuen Standard zu setzen. Und das insbesondere halt von europäischen und deutschen Markt, weil da muss man auch ehrlicherweise sagen, sind gerade auch die amerikanischen Märkte oder beziehungsweise Unternehmen, was die Datengrundlage angeht, auch sicherlich am schwächsten. Und da sehen wir eben wirklich eine gute Chance für die Investoren eben auch ein Value-Add zu heben, genau dort anzugreifen, nämlich die validierte Datenbasis dann auch zu schaffen für Investitionsentscheidungen.
Spannend, spannend. Mal gucken, wo wir transparenzseitig dann in wiederum 1,5 Jahren stehen.
Hoffentlich dauert es nicht wieder ganz so lang.
Vielen, vielen Dank. Hat wie immer großen Spaß gemacht. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank, dass du mich begrüßt hast. Und genau, ich kann nur ermutigen, sich mit dem Thema Private Markets auseinanderzusetzen. Aber man muss sozusagen sich da wirklich auch reinarbeiten oder mit jemandem zusammenarbeiten, der es für einen tut. Weil ansonsten haben wir ja schon rausgearbeitet, sind da vielleicht auch wie ähnlich wie an den liquiden Märkten
schwierig,
so die ein oder anderen Stolpersteine aufgebaut, die man sich vielleicht ersparen kann, wenn man da eben mit der nötigen Unterstützung letztendlich rangeht.
Definitiv. So ist das. Und ich sag nochmal Danke.
Danke dir.
Transparenz, alles, jeder und alles, wer und was an dem Thema Transparenz arbeitet, finde ich erstmal spannend. Da wird sich hoffentlich noch eine ganze Menge tun. Und wir werden es natürlich hier bei Beyond Billions weiter verfolgen. Das wär's für diese Woche aber schon wieder gewesen. Ich hoffe, ihr habt wieder einiges mitgenommen, geht ein bisschen klüger aus der Folge raus, als ihr reingegangen seid. Das ist natürlich immer unser Anspruch. Freue mich wie immer über euer Feedback. Schreibt mir gerne, was ich nicht gefragt habe, was ihr gut fandet, welche Themen ihr euch in Zukunft noch wünscht. Wir machen das ja alles für euch. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein angenehmes Wochenende und natürlich immer ein gutes Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.